Eine kurze Warnung vorab. In dieser Folge wird das Thema Suizid auftauchen. Bei einigen Menschen kann das negative Reaktionen auslösen. Eine Nummer zum Hilfetelefon gibt es in der Folgenbeschreibung.
Verlassen. Wie war ich einst so jung und reich an Lebenslust und Hoffen? Ich wähnte nichts an Kraft mir gleich, die Welt stand mir noch offen. Ich hab geliebt, ich hab gelebt, ich hab die Welt durchzogen, doch nie erreicht, was ich erstrebt. Ich hab und ward betrogen.
Ich habe jetzt einige Gedichte der Kaiserin gelesen, aber das hier ist bei mir besonders hängen geblieben. Ich glaube, weil es so euphorisch beginnt, fast schon überraschend lebensfroh weitergeht und dann in den letzten zwei Zeilen so komplett ins Gegenteil dreht. So richtig reinhaut. Ich mag solche Geschichten. Ob das in Büchern ist, in Filmen oder von mir aus auch wie jetzt in Gedichten. Ein guter Aufbau, der mich mitnimmt und dann diese Brüche und das Nachdenken über diese Brüche. Und wenn sie dann auch noch so erzählt sind, so trocken und so offen, dann kriege ich da eine Verbindung aufgebaut. Und dann komme ich auch Elisabeth nah. Dieses Gedicht wirkt für mich auch wie so eine Kurzbiografie. Allerdings wäre die unvollständig, denn Elisabeth hat Verlassen im Jahr 1886 geschrieben. Also 12 Jahre vor ihrem Tod. Ich bin mir ziemlich sicher, hätte sie gewusst, was noch auf sie zukommt, wäre sie am Ende noch drastischer geworden. Über diese Jahre, Elisabeths letzte Jahre, wollen wir jetzt mehr hören. Mein Name ist Tim Pomerenke und in der 5. und letzten Folge von Sissy ihrer Zeit voraus gehen wir mit Elisabeth ihrem Ende entgegen und blicken auf das, was danach kommt. Der 30. Januar 1889 war ein schrecklicher Tag für Elisabeth und für ganz Österreich. An diesem Tag wurde bekannt, Elisabeths Sohn Rudolf ist tot, der Kronprinz und Thronfolger von Franz Josef. Schnell machten verschiedene Gerüchte über die Todesursache die Runde. Das liegt daran, dass Rudolfs Tod unerwartet kam, mit nur 30 Jahren. Und er starb nicht in Wien, sondern im Jagdschloss Meierling vor den Toren der Stadt. Was genau geschah, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Es gab wenige Zeugen, denn Rudolf hatte seinen Tod geplant und er hatte Vorkehrungen getroffen. Deshalb ranken sich seitdem viele Theorien darum, was genau ablief. Heute ist die gängigste: In der Nacht vom 29. auf den 30. Januar erschoss Rudolf zunächst seine 17 Jahre alte Geliebte, die Baroness Mary Wetscherer, und danach sich selbst. Der Kronprinz ein Mörder? Das durfte nicht sein. Der Kronprinz ein Selbstmörder? Auch das ging natürlich nicht. Für die katholische Kirche wäre Rudolf damit ein doppelter Sünder. Deshalb sorgte die Krone dafür, dass der Leichnam von Mary Wetscherer auf einen nahen Friedhof gebracht und unbemerkt vergraben wurde. Und Rudolf? Da wurde dafür gesorgt, dass die Ärzte ihn für geistig nicht zurechnungsfähig erklärten und so durfte er mit allen Ehren, die einem Mitglied der kaiserlichen Familie gebühren, bestattet werden. Elisabeth hatte damit, nach Sophie, bereits ihr zweites Kind verloren. Rudolfs Tod war allerdings nur der Beginn einer Reihe von Schicksalsschlägen, die sie nun erleben musste.
Im Grunde genommen muss man sagen, der Tod Rudolfs war für die Kaiserin der Schock des Lebens. Nein, der Schock des Lebens kam dann erst richtig ein Jahr später, nämlich bei der Hochzeit der Valerie.
Das klingt jetzt fast ein bisschen zynisch, oder? Ihr hört Elisabeth-Experte Alfons Schweigert, den ihr aus der vorherigen Folge kennt.
Da hat sie gesagt, so, mein Kind wird mir jetzt entrissen. Sie hat es zwar genehmigt, aber hat zur Valerie einen sehr bedenkenswerten Satz gesagt. Valerie, mir geht es so wie mancher Tiermutter. Wenn die von einem Menschen berührt werden, dann will die Mutter das Kind nicht mehr haben. Sie verweigert den Kontakt zum Kind. Und mir geht es genauso. Du hast jetzt einen Mann und damit bist du für mich verloren. Du bist für mich gestorben, aber nicht du bist nur für mich gestorben, sondern du tötest mich durch deine Hochzeit, auch wenn ich dich weiterhin liebe und du mich liebst, tötest mich durch deine Hochzeit. Und ich habe zwei Kinder verloren.
Also, wenn das so abgelaufen sein sollte, puh. Klar ist, Marie-Valerie heiratete am 31. Juli 1890 in Bad Ischl den Erzherzog Franz Salvator von Österreich-Toskana. Und tatsächlich, obwohl Elisabeth dem Ganzen zugestimmt hatte, ging etwas kaputt zwischen ihr und ihrer innig geliebten Tochter.
Verliebt, verliebt und folglich dumm. Ich kann dich nur bedauern. Lang gehe ich schon hier nieden um, mich macht die Liebe schauern. Die Lieb ist dumm, die Lieb ist blind, so steht's im Schicksalsbuche. Du musst nun ebenfalls, mein Kind, dich beugen diesem Fluche. Ich aber breite trauernd aus die weiten weißen Schwingen und kehr ins Feenreich nach Haus. Nichts soll mich wiederbringen.
Dieses Gedicht und überhaupt diese Reaktion. Ich glaube, ich erkenne da ein Muster. Die Frustration, was die Ehe angeht, das Zurückschrecken, bloß keine Mutter bzw. Schwiegermutter zu werden, die man immer an der Backe hat. Alles, was Elisabeth selbst erlebt hat, will sie ihrer Tochter ersparen. Ob das der richtige Weg ist und ob das ein gesunder Umgang damit ist? Ja. Wollen wir Elisabeth zugutehalten, dass sie eine wirklich finstere Phase durchmachen musste. Die Jahre 1889 und 1890 trafen sie schwer, denn im Februar 1890 war mit Jule Andraschi auch noch einer der wenigen engen Freunde der Kaiserin gestorben. Und nun kommt auch wieder der Glauben ins Spiel, über den wir in Folge 4 schon mehr gehört haben. Der schwenkte nun auch mehr und mehr in den Aberglauben um.
Sie ist auch hergegangen und hat gesagt, ich möchte eigentlich auch mal mit den Toten sprechen. Leben die überhaupt weiter? Oder ist das mit dem Tod alles aus? Und sie hat also spiritistische Sitzungen unternommen, Seancen hat sie veranstaltet, wollte mit Rudolf reden, wollte von ihm Antworten erhalten. Wo bist du jetzt? Was ist eigentlich los? Lebst du weiter? Das heißt also, es war bei ihr ständig diese Verzweiflung, diese absolute Verzweiflung.
Drei Schicksalsschläge, so kurz hintereinander. Ich kann schon gut verstehen, dass das krasse Spuren hinterlässt. Elisabeth wird jetzt, das habe ich in einigen Gesprächen genauso gehört, zur Mater Dolorosa. Ehrlich gesagt konnte ich mit dem Begriff wenig anfangen. Deswegen habe ich ihn mal nachgeschlagen. Die Mater Dolorosa bedeutet Schmerzensmutter. Das stammt aus der christlichen Marienverehrung. Maria, die sich um ihren Sohn Jesus Christus sorgt. Schmerzensmutter? Das scheint mir schon ziemlich passend für das, was jetzt mit Elisabeth passiert.
Und jetzt kann ich herumirren, seelenlos. Und ab diesem Jahr, ab 1890, hat die Kaiserin bis 1898 keinen Lebenslauf mehr gehabt. Vergessen viele. Es war keine Biografie mehr. Es war eine Thanatographie. Es war ein Todeslauf. Ab 1890 ist sie herumgereist auf der Suche nach ihrem Ende. Ob ihre Reisen, ihre Gleichgültigkeit, ob ihr Schiff untergeht oder nicht. Die haben gesagt, die Kaiserin, die ist doch verrückt, die fährt da rum, wenn wir alle untergehen, sind wir tot. Dann hat die Kaiserin gesagt, ja, eigentlich habt ihr recht. Ich müsste mit Leuten auf dem Schiff fahren, die zum Tode verurteilt sind, weil dann wäre es ja nicht so schlimm, wenn die mit mir zusammen untergehen würden. Hat sie ja einmal gesagt. Das heißt also, sie hat ständig eine Philosophie des Sterbens. Ja, wann ist es endlich zu Ende? Das Leben ist für sie 1890 zu Ende gewesen. Seit 1890 war die Kaiserin ein lebender Leichnam.
Wenn sie bisher schon rastlos war, ruhelos, dann erreichte sie jetzt ein ganz neues Level. Kurze Ablenkung von ihrer Trauer verschaffte der Kaiserin, zumindest zeitweise, ein neues Großprojekt. Die griechische Insel Korfu hatte es Elisabeth schon lange angetan. Dort hatte sie sich in ein etwas baufälliges Anwesen verliebt. Hier wollte Elisabeth sesshaft werden. Franz Josef war nicht wirklich begeistert von den Plänen seiner Frau, kaufte das Areal aber 1889 trotzdem. In den Folgejahren investierte Elisabeth immense Summen in den Bau des Achilleions, wie sie es taufte, nach ihrem griechischen Lieblingshelden Achill. Aber es lief einmal mehr so, wie es so oft lief bei Elisabeth. Dauerhaft Freude hatte sie auch an diesem Projekt nicht. Immer an einem Ort sein, das passte nicht zu ihr. Alfons Schweigert erkennt ein Muster.
Die Kaiserin hat gesagt, Träume sind nur so lange schön, solange sie nicht verwirklicht werden. Und wenn sie mal verwirklicht sind, sind sie für mich uninteressant. Die hat das Achilleum gebaut und damit ihren Traum zerstört. Vorher war da nämlich eine kleine Ruine. Da hätte sie leben sollen. Da hätte sie immer wieder hinkommen sollen. Die Kaiserin hat in, das muss man endlich mal auch den Leuten sagen, in keinem Schloss gewohnt. Die hat in der Natur gewohnt. Schlösser waren ihr im Grunde genommen ein Graus. Ihr wirklicher Aufenthalt waren Berge, waren Wälder, waren weite Landschaften, wo sie reiten konnten. Und über allem war das Meer.
Deshalb zog Elisabeth auch immer weiter. Ihre Reisen wurden nun noch exzentrischer. Auf die Etikette hatte sie ja bereits seit längerem nichts gegeben. Nun hielt sie es meist nicht mal mehr für wichtig, ihre Besuche überhaupt anzukündigen. Ihre letzte Reise führte sie nach Genf, wo sie ein letztes Mal auf den Tod traf. Die Wiener Elisabeth-Expertin Katrin Unterreiner, die ihr bereits einige Male gehört habt, schildert uns die letzten Stunden der Kaiserin.
Elisabeth wurde vom italienischen Anarchisten Luigi Lucchini ermordet. Und das Tragische an der Sache war ja, dass das gar nicht geplant war. Luigi Lucchini, der ja in der Schweiz war, wollte eigentlich den italienischen Thronprätendenten, den Herzog von Orléans, ermorden, um auf seine politischen Überzeugungen aufmerksam zu machen als Anarchist. Der ist aber dann früher abgereist und dann ist er ohne Opfer dagestanden, um das jetzt einmal so salopp zu formulieren. Elisabeth ist unter einem weniger bekannten Titel gereist, als Herzogin von Hohenems, und durch einen Zufall hat Luigi Lucchini erfahren, wer sich hinter dem Titel verbirgt, und das war für ihn natürlich ein Glücksfall, unter Anführungszeichen, weil die Kaiserin von Österreich ja natürlich noch viel prominenter war, als der Herzog von Orléans er gefunden hat. Dann hat er ja einen perfekten Ersatz gefunden. Und so hat er ihr vor dem Hotel, er wusste, es wurde in den Zeitungen berichtet, wo sie abgestiegen ist. Er hat vor dem Hotel gewartet, und als sie dann aus dem Hotel gekommen ist, um an Bord zu gehen, sie wollte von Genf hinüber nach Montreux fahren, hat er ihr auf dieser Promenade, an der Uferpromenade am Quai aufgelauert und hatte eine ganz spitz zugeschliffene Feile in die Brust gestochen und hat zufällig wirklich genau das Herz getroffen, also quasi punktiert. Und deswegen hat man am Anfang überhaupt nicht gemerkt, was passiert ist, weil sie ist dann hingefallen, gestürzt. Man hat ja, ihre Hofdame hat ja aufgeholfen. Sie dachte, dass das ein Überfall war, dass man ihr Schmuck stehlen wollte oder so, weil Luigi Lucchini ist dann einfach weggelaufen. Der wusste gar nicht, dass sie wirklich tödlich verwundet hat. Und es war so eine Herzbeutel-Tamponade. Das heißt, es ist das Blut so langsam nach innen getropft und deswegen nicht nach außen. Sie hat nicht geblutet, sie hat keine Schmerzen gehabt, sie hat gar nichts gemerkt. Und dann hat sich das Herz langsam mit Blut gefüllt und irgendwann einmal hat sie das Bewusstsein verloren, und dann war es auch zu spät, da konnte man gar nichts mehr machen, konnte man sie nicht retten. Und wie sie erst das Bewusstsein verliert, hat man erst das Mieder geöffnet, weil man gedacht hat, sie hat halt irgendwie nicht genug Luft bekommen. Und da hat man erst diese Verwundung gesehen und hat erst gemerkt, was da eigentlich passiert ist. Und dann hat man sie sofort zurückgebracht nach Genf. Sie ist ja in der Zwischenzeit an Bord gegangen und konnte dann aber in ihrem Hotelzimmer, wo man sie zurückgebracht hat und aufgebettet hat, dann nur noch ihren Tod feststellen.
Kaiserin Elisabeth von Österreich starb am 10. September 1898. Und es war dieser tragische Tod als finales Puzzleteil ihrer bewegten Geschichte, der sie unsterblich machen sollte. Gehen wir, bevor wir zum Ende kommen, nochmal zurück zum Anfang dieses Podcasts und zu der Frage, Warum reden wir heute eigentlich noch immer über Elisabeth? Jetzt, wo wir die Kaiserin ein wenig besser kennengelernt haben, wollen wir uns damit noch einmal genauer befassen. Warum war dieser gewaltsame Tod, wenn ich es mal ganz zynisch formuliere, das ideale Finale ihrer Lebensgeschichte? Ich glaube, es gibt da zwei Aspekte, die ganz entscheidend sind. Der eine ist der Zeitpunkt. Darüber habe ich mit Katrin Unterreiner gesprochen.
Dieser gewaltsame Tod, diese Tragödie der Ermordung spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle in dieser Bildung, dieses Mythos Sissi und in dieser Ikonenbildung. Weil wenn sie irgendwann einmal an Altersschwäche gestorben wäre, hätte man das gar nicht so melodramatisch auch zu einer gut funktionierenden, tragischen, guten Geschichte machen können. Also diese Ermordung, so tragisch es ist, war ein für diese Bildung des Mythos Sissi ein ganz entscheidender Faktor.
So bitter es auch ist, wir kennen das Muster sehr gut. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Jean-Michel Basquiat, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Um nur einige der berühmten KünstlerInnen zu nennen, die alle bereits mit 27 Jahren gestorben sind. Auf der Höhe ihres Schaffens. Ohne, dass man sie altern sah. Denn das haben sie alle gemein. Ansonsten sind diese Biografien natürlich komplett unterschiedlich. Und alle für sich eine große Geschichte. Bleiben wir in diesem Podcast bei Elisabeth. Und gehen auf den zweiten Punkt ein, der an ihrem Tod so wichtig ist für die Relevanz, die sie auch heute noch hat. Die Art und Weise. Über diesen Aspekt habe ich mit der Kulturhistorikerin Lisa Fischer gesprochen, die ihr auch bereits aus diesem Podcast kennt.
Sie starb, wie sie gelebt hat. Schön. Die Pfeile, die ihr Herz durchstach, hinterließ kaum Spuren. Sie sank nieder. Man sah keine Blutflecken. Erst nachdem man das Gewand geöffnet hatte, sah man im Hotel, dass es ein tödlicher Stich war. Das heißt, die Kaiserin ist durch ein Missverständnis gestorben und sie starb auf Reisen. Das heißt, sie hatte kurz vorher noch die Schwester von Nathaniel Rothschild in Genf getroffen, sich ihre Orchideensammlung angesehen und sogar ein Glas Champagner getrunken, was sie kaum tat, weil sie so begeistert war vom Palmenhaus und von den Blumen. Und sie sagte, ich wünschte, dass die Seele durch ein kleines Loch meines Herzens entfliehen würde. Und genau das ist passiert. Das heißt, dieser tragische Tod, eine Wanderin zwischen den Welten, eine Aufbruchsfrau, wird durch die Pfeile eines Anarchisten getötet. Sie stirbt und sie kann dadurch durch ihre Widersprüchlichkeit, die sie gelebt hat und die sie auch zum Symbol eines Aufbruches gemacht hat, durch diesen Tod wieder zu einem Mythos gemacht werden. Der Aufbruch verschwindet in der Schönheit und in der Tragik ihres Todes.
Elisabeths tragischer Tod als die Vollendung des Sissi-Mythos? Irgendwie schon stimmig, oder? Jetzt haben wir so viel über das Thema Mythos gehört. Findet ihr nicht auch, dass wir jetzt nochmal ganz genau klären sollten, was genau ist denn jetzt ein Mythos? Und wie wurde Elisabeth, also Sissi, ein Mythos? Darüber habe ich mit Marina Willinger gesprochen. Sie gehört zu einer jungen Generation von ForscherInnen, die sich mit Elisabeth auseinandersetzen. Sie hat sich vor allem mit den Sissi-Filmen beschäftigt und geschaut, wie die Mythen sich über die Jahrzehnte entwickelt haben und inwiefern sie auch heute noch in Bewegung und relevant sind. Darüber wollte ich mehr wissen und habe sie angerufen.
Ein Mythos, der setzt sich immer aus verschiedenen Kleinteilen zusammen. Also in der Mythenforschung nennt man diese Kleinteile Mytheme. Das ist jetzt, wenn man den Mythos Sissi sich ansieht, vor allem die Schönheit, die man sofort mit der Märchenkaiserin in Verbindung bringt, aber auch ein anderes Mythem, wie zum Beispiel das der Mater Dolorosa, also der leidgeprägten Mutter, in die sie sich danach dem Freitod ihres Sohnes verwandelt. Und diese Mytheme bilden sozusagen den Grundstock eines Mythos. Im Sissi-Mythos gibt es sehr viele vielfältige Mytheme, die nebeneinander existieren. Das heißt, der Mythos kann sich immer wieder gut verändern und an eine gesellschaftliche Situation oder an einen gesellschaftlichen Trend zum Beispiel anpassen. Und eine Mythisierung ist eben immer auch eine Verwandlung einer historischen Persönlichkeit in eine idealisierte Figur, die sich eben an den Zeitgeist der jeweiligen Verarbeitung anpasst. Und indem der Mythos wandlungsfähig bleibt, bleibt er eben vor allem besonders lange im Gedächtnis.
Nun war sie ja historisch gesehen zu ihrer Zeit auch keine Figur von allzu großer Bedeutung.
Das stimmt, ja.
Wie konnte das passieren, dass wir heute noch über sie reden?
Zum einen hat sie natürlich schon zu Lebzeiten sich selbst sehr stark inszeniert. Und damit meine ich, dass sie vor allem ja, diesen Schönheitskult sehr stark befeuert hat. Das zum einen, dann hatte sie eine wahnsinnig hohe Medienkompetenz zu ihrer Zeit. Also sie hat sich sehr viel fotografieren und porträtieren lassen, als sie jung war. Hat dann aber, als sie 32 Jahre alt war, ein striktes Fotografierverbot von sich erlassen. Das heißt, sie hat sich sehr stark selbst stilisiert als junge, selbstbewusste Kaiserin. Auch der Rückzug aus der Öffentlichkeit im Alter, das hat natürlich auch nochmal, war ausschlaggebend dafür, dass es von ihr sehr wenig Aufnahmen im Alter gab und wenn dann immer versteckt, verschleiert hinter Fächer oder hinter einem Sonnenschirm, hat da einfach eben eine körperliche und geistige Weltflucht an den Tag gelegt, die es eben schwer gemacht hat oder schwer gemacht haben, ihrem wahren Wesen oder der Frau nochmal auf die Spur zu kommen. Und diese ganzen Punkte haben dann dazu geführt, dass posthum eine Mythisierung eingetreten ist, deren Ursprung vor allem in diesen Lücken in ihrem Lebenslauf zugrunde liegt. Also sie hat wahnsinnig viele Lücken hinterlassen, eben durch die Verschleierung, durch das ständige Reisen, durch diesen Entzug aus der Öffentlichkeit. Und diese Lücken können natürlich sehr gut gefüllt werden im Mythos, durch die Mytheme, die eben von ihr kursieren. Also ja, posthum wurde sie einfach sehr glorifizierend gedeutet. Ihre Charakterzüge wurden teilweise auch umgedeutet oder jedenfalls angepasst an den Mythos. Und man konnte eben sehr gut verschiedene weibliche Identitätsentwürfe auf sie übertragen. Und diese Anpassungsfähigkeit ihrer Figur hat eben zu dem Erfolg, zu ihrem Mythos beigetragen, würde ich sagen.
Das gängigste Bild von Elisabeth bleibt ja diese Romy Schneider-Sissi.
Ja.
Ist das in Stein gemeißelt oder werden wir es erleben, dass nachfolgende Generationen vielleicht einen ganz anderen Zugang finden und mit einem ganz anderen Bild weiterleben?
Also ich glaube nicht, dass das in Stein gemeißelt ist, auf keinen Fall, das ist bei keinem Mythos so. Und es kann natürlich sein, dass in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ein Film oder meinetwegen auch eine Serie entstehen, die ein ganz anderes Bild zeichnen, das viel populärer wird und viel mehr Menschen anspricht. Man muss es erstmal schaffen, eine Figur in einem Mythos so zu inszenieren, dass sich so viele Menschen mit ihr identifizieren können. Und das war einfach mit Mariska Sissi wahnsinnig stark der Fall. Aber ich würde es mir natürlich wünschen, dass der Sissi-Mythos auch in Zukunft so eine starke Funktion oder Aufgabe erfüllen kann. Aber ich glaube, da muss er sich eben auch neuen Medien oder neuen medialen Inszenierungen öffnen.
Wie viel ist denn eigentlich von der echten Elisabeth noch übrig geblieben? Kann man das überhaupt sagen?
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt, weil die Mytheme mittlerweile so vielfältig sind und sich teilweise auch widersprechen innerhalb ihres Mythos, dass ich nicht glaube, dass da noch wahnsinnig viel Echtes zurückgeblieben ist.
Die wahre Elisabeth wollten wir finden. Ist gar nicht so leicht, oder? Was ich total interessant fand, alle meine GesprächspartnerInnen konnten, ohne großes Zögern, minutenlang auf jede Frage zu Elisabeth antworten. Aber da gab es eine Frage, da sind sie alle, zumindest kurz, in Stocken geraten. Und das war nicht, wer war denn Elisabeth, sondern wer war Elisabeth für sie? Ganz am Anfang meiner Reise, in der Hofburg in Wien, habe ich das Katrin Unterreiner gefragt.
Elisabeth war für mich eine gute Frage, eine erschreckend egozentrische, egoistische Person, die aber trotzdem auch sehr interessante Eigenschaften hatte. Also es ist immer wieder überraschend, es tauchen immer wieder mal Briefe auf oder Memoiren von Menschen, die sie noch gekannt haben, wo man dann wieder einen neuen Aspekt irgendwie kennenlernt. Und das, diese Vielseitigkeit ist schon faszinierend, aber Sympathieträgerin ist sie jetzt nicht unbedingt.
Ebenfalls in Wien, bei unserem Plauderstündchen, habe ich die Frage Lisa Fischer gestellt.
Elisabeth war eine widersprüchliche Persönlichkeit. Sie war einerseits gefangen in ihrer Zeit und natürlich auch durch die Rolle als Kaiserin. Also das war eine doppelte Hürde, die sie überwinden musste. Und sie hat versucht, in verschiedenen Freiräumen ihren eigenen Weg zur Selbstbestimmung zu gehen. Letztendlich war das ein schwieriger Weg. Sie wurde von ihrem Mann, Kaiser Franz Josef, sicher nicht verstanden. Es war ein einsamer Weg. Sie war nicht beheimatet in der realen Welt. Sie hat sich versucht, mit geistigen Heimaten zu umgeben. Sie war eine Fremde in der Welt. Sie war auch sich selbst fremd, aber gleichzeitig war sie so etwas wie eine Möglichkeitsform, wo sie auch ihrer Zeit voraus war und wo die historischen Rahmenbedingungen ihr dann erst nach ihrem Tod auch Recht gegeben haben, aber natürlich durch den Ersten Weltkrieg enorme Opfer gefordert haben.
Und auch Marina Willinger habe ich das gefragt.
So konkret über die Frage habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, muss ich sagen. Aber ich muss noch mal nachdenken. Das ist echt eine schwierige Frage.
Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja, die klingt so einfach und ist doch wahrscheinlich super schwierig, je mehr man sich damit befasst hat.
Ja, total. Also ich würde sagen, sie war eine absolute Egoistin. Aber nichtsdestotrotz hat sie einen harten Weg zurückgelegt, vor allem zur damaligen Zeit. Sie hat sich über sehr viele Konventionen und Regeln hinweggesetzt. Und da kann ich einfach nicht anders, als sie dafür zu bewundern und ihr meinen Respekt auszusprechen. Und ich glaube, das ist es auch, was sie bei mir zurücklässt. Also welches Gefühl, vor allem eben Respekt für das Leben damals, das sie geführt hat. Und macht mir auch Mut, dass man es auch zur heutigen Zeit noch so machen kann, entgegen der Konventionen sein eigenes Leben so führen, wie man es für richtig hält.
Und wenn ich jetzt fair bin, muss ich natürlich auch mich fragen. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass ich mich das über die vergangenen Monate schon das ein oder andere Mal gefragt habe. Die Elisabeth, die ich kennengelernt habe, hatte mit der Sissi, die ich vorher, sagen wir mal, flüchtig kannte, nicht wirklich viel zu tun. Aus dem Märchen ist ziemlich schnell ein Drama geworden, eine Tragödie. Was mich beeindruckt hat, egal mit wem ich gesprochen habe, niemanden hat diese Frau wirklich kalt gelassen, auch so lange nach ihrem Tod nicht. Elisabeth wurde mir so unglaublich lebendig geschildert. Dieses Komplexe und dieses Widersprüchliche, über das wir jetzt so viel gehört haben, das war in allen Gesprächen ganz zentral. Meine GesprächspartnerInnen waren mal kritisch, mal beeindruckt, mal fassungslos, mal auch bewundernd, auch bedauernd. Aber irgendwie trifft das bei dieser Figur ja auch alles zu und noch etliche Sachen mehr. Ehrlich gesagt, kann ich euch auch nicht wirklich sagen, wer Elisabeth wirklich war. Aber es hat mich erstaunt, wer sie für so viele Menschen auf so unterschiedliche Art und Weise sein kann. Deshalb bin ich gespannt, was noch aus ihr wird, der Sissi. Vielen Dank, dass ihr auf unserer Spurensuche nach der Kaiserin dabei wart. Mein Name ist Tim Pomerenke und ich war der Host und Redakteur dieses Podcasts. Und ich bin sehr dankbar für mein starkes Team. Für das Producing zuständig waren Wei Kwan und Andolin Sonn. Redaktionelle Mitarbeit Ivy Hase und Silvana Katzer. Für die Gedichte bedanke ich mich bei der Schauspielerin Dominique Davenport. Redaktionell unterstützt wurde ich von Luisa Hanke, Lorraine Rahe, Marie Röder und Inken Fried. Technischer Support Nicolas Femerling. Ein besonderer Dank gilt meinen GesprächspartnerInnen Lisa Fischer, Alphonse Schweigert, Katrin Unterreiner und Marina Willinger, sowie aus vorherigen Folgen Timea Duttger und Beatrix Meyer.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.